Hallo Welt.
Wir sind die Netztheologen.
Chris und Roman.
Chris und Roman, ein Nerd und ein Theologe. Und wir beschäftigen uns mit
viel mit Technik.
Technologien. Heute mit Cyborgs und Augmentierung, also Verbesserungen im Körper.
Ja, fragen und uns, was das für das Menschsein bedeutet.
Genau.
Wie werden wir das
mit Glauben und Theologie zusammenbringen?
Werden wir dadurch zu Gott? Was ist Gott? Was ist Schöpfer? Was ist Geschöpf? Das werden Fragen sein, die uns bewegen.
Unsterblichkeit. Wir sind ein bisschen, es geht schon ans Eingemachte heute. Mhm. Also zieht euch warm an.
Aber wirklich warm.
Genau.
Guckt, viel dass Spaß.
Ihr mitkommt.
Ja, viel Spaß damit.
Es war übrigens ein Wunschthema. Mhm. Ja, vielen Dank dafür an den Hörer, der sich das gewünscht hat.
Ja, schreibt uns noch mehr da.
Auf geht's. Also die Menschen haben ja seit jeher eigentlich probiert, Probleme zu lösen, auch mit dem eigenen Körper. Ne, also wenn man krank war, hat man versucht, sich wieder zusammenzubasteln und ja.
Wenn man nicht mehr sehen konnte, hat man eine Brille angezogen.
Ja, dann ein bisschen später in der Menschheitsgeschichte, genau. Oder wenn man zu schwach war, hat man trainiert. Mhm. Also es gibt ja schon immer dieses Bedürfnis, sich irgendwie zu verbessern oder vielleicht auch wieder ganz zu machen. Mhm. Und wir wollen ja heute dann gucken, wie weit kann man das treiben, auch mit technischen Hilfsmitteln.
Ja, das ist doch vor allen Dingen der große Unterschied. Also das, was du angesprochen hast, das körperliche Training oder so etwas, das ist biologisch alles und ist in der Natur möglich. Und durch die Technik transzendieren wir im Grunde diesen biologischen Aspekt.
Genau, wir könnten theoretisch noch darüber hinausgehen. Ne? Also wäre jetzt für dich zum Beispiel Doping als Verbesserung dann auch noch irgendwie biologisch, chemisch? Wahrscheinlich schon, ne? Also wir wollen noch weiter, also gucken, was passiert, wenn man irgendwie den Arm austauscht oder irgendwie so, ne?
Naja gut, Doping wäre noch eine Grauzone, weil die Mittel, die man herstellt, chemische Mittel, synthetisch oder vielleicht sogar irgendwie pflanzlich sind. Von daher, also auch selbst synthetische Wirkstoffe sind ja irgendwie noch aus der Natur gewonnen. Während jetzt unser Thema Cyborgs oder eben Erweiterung durch Technik, Augmentierung, glaube ich.
Ja, Augmentierung.
Könnte man es ja auch nennen. Das hat ja nun etwas, was überhaupt nicht mehr aus der Natur kommt, sondern Technik selbst ist ja kein natürliches Phänomen.
Also Natur, was heißt denn aus der Natur kommen? Also ich tue ja schon etwas beim Doping, eine Substanz nehmen, die ja außerhalb meines Körpers ist und die ich dann halt injiziere. Mhm. Also ob...
Ja, also aber
ein künstlicher Arm ist ja im Prinzip Natur, ne? Also weil die Bauteile ja aus der Natur sind. Also wo ist da die Grenze für dich?
Vielleicht ist die Grenze, dass die Technik, na sagen wir mal, ein Herzschrittmacher oder so etwas, eine Funktion in sich hat. Also der funktioniert auch unabhängig von mir, aber eigentlich funktioniert er nach seinem Sinne mit mir zusammen. Also ein technisches oder ein elektronisches Gerät ist doch etwas, was... sagen, eigenständiges Leben hat, ein Stück weit.
Leben hat.
Ja, das ist jetzt nur ein...
Also es funktioniert unabhängig von etwas anderem.
Mhm, genau. Also es braucht natürlich Strom, klar.
Ja. Okay, also ich finde das Herzschrittmacher-Beispiel ganz gut. Mhm. Ich glaube, wir sind ganz schön jetzt reingesprungen. Also die Frage sozusagen ist, wenn wir über Augmentierung und über Cyborgs reden, was ist ein Cyborg? Also quasi so eine... ja, ich glaube, es ist falsch, wenn man sagt, ein Mensch-Maschine-Mischwesen, aber halt ein Mensch, der sozusagen viele oder fast alle irgendwann Bauteile ersetzt hat durch künstliche technische Komponenten. Und ein Herzschrittmacher wäre sozusagen ein Beispiel, was es ja heute schon gibt.
Genau.
Ich kann einen Teil von meiner Funktion des Körpers, nämlich dieses Signal geben ans Herz, kann ich austauschen gegen etwas Technisches. Und das funktioniert dadurch besser oder wieder besser. Und ich bin jetzt ja, wenn man eine schwache Definition nimmt, schon ein Cyborg, weil ich habe einen Teil von meinem Körper, ist sozusagen ein technisches Bauteil.
Ja.
Okay, und
also
jetzt?
Ich würde auch Cyborgs genau so definieren, wie du vielleicht auch schon vorgegriffen hast, dass es eine Kombination aus Mensch-Maschine ist, die symbiotisch ist. Also wo die Verbindung technische Teile mit den Menschen so zustande kommt, dass sie reibungslos funktioniert, dass sie sozusagen vernäht werden, könnte man auch sagen.
Also ist der Herzschrittmacher dann jetzt schon ein Cyborg?
Ja, weil er ja direkt ans Herz angeschlossen ist und wenn man ihn entfernt, geht das Herz vielleicht aus oder kaputt. Während eine Brille beispielsweise keine Cyborgisierung oder so etwas darstellt, ich kann sie entfernen. Sie ist nicht an meinen Körper angenäht, sie ist nicht reibungslos angeschlossen.
Und wie wäre das bei einer Armprothese? Also du hast ja, eine Armprothese kann man ja, soweit ich weiß, auch wieder abnehmen.
Genau, aber du kannst...
Zumindest ein Teil davon.
Genau, nur den Teil.
Ah, okay.
Du brauchst ja sozusagen trotzdem einen nahtlosen Übergang. Ich glaube, du hattest mal ein Beispiel angesprochen, wo jemand durch seine Gedanken einen Arm steuert, oder?
Gab es ja, genau. Was? Es gibt Prothesen. Die Person, die das Thema vorgeschlagen hat heute, die hat mir ein Video geschickt. Und da hat ein recht kreativer Typ hat eine Armprothese gehabt, mit der er ja quasi ganz normal rudimentäre, glaube ich, nur Bewegungen ausführen konnte, Glas greifen und so weiter. Dann ganz normal mit seinem Gehirn zu steuern. Und er hat dann quasi diese Prothese abgestöpselt und stattdessen sich was anderes dran gestöpselt, was er selber gelötet hat. Und er konnte dann in dem Fall einen Synthesizer bedienen. Also er hatte quasi, es gibt zum Musikmachen so einen Synthesizer und da hat man dann einen Knopf, der beeinflusst dann den Ton, den der Computer generiert. Und genau, durch das Drehen kann man halt dann sozusagen den Ton verändern und Musik machen.
Genau, aber das heißt, es gibt sozusagen schon ein vorinstalliertes oder vor an den Körper angeschlossenes Modul, wo du sozusagen das Externe nur noch austauschen kannst. Das heißt, dieses Modul selbst kannst du aber nicht mehr entfernen, ohne dass die Funktion zerstört wird.
Genau. Also, ja, klar, genau. Und ja, der konnte dann sozusagen durch seine Gedanken diesen Knopf drehen. Mhm. Ja, und es war ein ganz cooles Experiment, dass sowas halt geht.
Mhm. Ja. Aber das scheint mir doch die sinnvollste Definition von Cyborg zu sein, wenn Technik und Mensch eben so eine Symbiose eingehen, die eben nahtlos ist.
Okay, und was wäre jetzt, würden jetzt schon Schönheitsoperationen dazu zählen? Also Brustimplantate oder so sind ja im Prinzip auch, gut, ist jetzt nicht elektronisch, aber es ist
ja auch ein. Aber das ist doch der Punkt. Also es muss ja technisch sein. Ich meine, Cyborg kommt ja von Kybernetik und entsprechend wäre es ja, also es müsste zumindest irgendwie ein technisches Gerät sein. Okay. Ich meine, so etwas wie ein Piratenbein beispielsweise.
Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen.
Genau, wäre kein Cyborg, denn das Piratenbein ist eben nicht eigenständig elektronisch, technisch.
Es müsste sozusagen irgendwie, vielleicht kann man sagen, vernetzt sein mit dem Körper und den Funktionen. Also zum Beispiel bei der Prothese mit den Nervenbahnen, ne, dass ich dann tatsächlich sozusagen was steuern kann durch die natürlichen, also so wie ich halt einen normalen Arm steuern würde. Und beim Herzschrittmacher steuere ich natürlich nicht, aber es gibt sozusagen trotzdem sind trotzdem vernetzt sozusagen auf halt einseitig gesehen sozusagen.
Mhm. Okay. Ja, ich würde auch den Fokus einfach stärker legen, dass es um technische Teile, das heißt auf Transistorenbasis basierende Gegenstände einfach sind. Artefakte, die eben so etwas wie Computer.
Man könnte sich auch vorstellen, dass es irgendwann biologische Transistoren gibt oder
genau,
so.
Genau, dann müsste man den Begriff auch verändern, dann wäre es ja kein Cyborg mehr.
Ach so, das heißt, es muss wirklich sozusagen anorganisches Material sein. Also, okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Also ich würde jetzt keinen Unterschied machen zwischen einem Computer, der aus biologischen Komponenten gebaut ist, sollte das sowas möglich sein. Ja, also so ein Schaltvorgang mit, weiß ich nicht, anderen chemischen oder biologischen Elementen abzubilden, statt zum Beispiel mit einem Transistor. Das wäre für dich aber auch noch...
Das wäre natürlich Zukunftsmusik, aber da würde man vielleicht auch überlegen, ob man da nicht die Definition von Cyborg ändert.
Okay, ja gut, wir können es halt mal so stehen lassen.
Ja.
Also für mich wäre es, glaube ich, egal, wie was für Material sozusagen das zusätzliche Element ist. Also wachse ich das, also ja, aber sondern es geht, glaube ich, dann eher um die Verbesserung. Aber ja, die Grenzen sind, wie gesagt, sind schon fließend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch irgendeine, weiß ich nicht, eine Stammzellentherapie, ich bin kein Biologe, wahrscheinlich kompletter Blödsinn, ne? Aber ich mache irgendwas, dass mir mein Bein nachwächst und es wächst halt nach, dass es nachher irgendwie 10-mal mehr Muskelmasse hat als vorher und dann kann ich halt schneller laufen, dann ist doch der Effekt, ich kann am Ende durch einen Eingriff sozusagen schneller laufen als vorher oder vielleicht sogar als, man sagen würde, natürlich gegeben für einen Menschen, so ähnlich wie man ja auch mit Prothesen schneller laufen kann unter Umständen heute. Also es gibt ja diese Paralympics genau, wo halt eigentlich Leute, die irgendwelche Einschränkungen haben, da gegeneinander Sport machen können und
ihre krassen Carbonbeine oder
ja,
was
genau,
auch immer
haben halt das jetzt, ist. Leute, die keine Beine mehr haben, haben jetzt irgendwie sich diese künstlichen Sprungbeine dran geschraubt und sind halt jetzt schneller als Usain Bolt. also sozusagen, das passiert ja heutzutage schon.
Eben.
Und also ich würde trotzdem nicht tauschen wollen natürlich, aber genau, es ist ja vorstellbar, dass dann irgendwann diese Gelenke, diese künstlichen Beine halt so gut werden, dass das wünschenswert ist oder irgendwie Vorteile hat in der Gesellschaft oder in bestimmten Bedingungen.
Ja.
Und da wäre es mir jetzt egal, ob das halt durch einen Metallteil ist oder durch einen biologisch gewachsenen Teil. Also
ja, genau. Also es ist im Grunde einfach nur die Definition, die mir einsichtig wurde. Du hast es ja schon angesprochen, wenn man das sozusagen als Massenphänomen etabliert, dann haben wir irgendwie vielleicht die Befürchtung, dass es zu so einer Art gesellschaftliche Aufspaltung kommt. Jemand, der augmentiert oder der sich verändert hat durch Technik und jene, die natürlich sind oder so etwas. Da könnten ja wirklich Zukunftsszenarien aufgetan werden aus Actionfilmen oder irgendwelchen Computerspielen.
Genau, ja. Ich
ist das vielleicht zu befürchten?
Das ist natürlich hochspekulativ.
Ja, klar. Aber,
es liegt ja irgendwie nahe. Ne? Also ja. Eins meiner Lieblingscomputerspiele ist Deus Ex. Da geht es genau um dieses Szenario. Ja? Also die spielen das durch, dass man am Anfang können sozusagen die reichen Leute können sich verbessern lassen. Mhm. Die haben halt dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, können stärkeren Arm oder irgendwie so oder können schneller laufen oder haben krassere Denkkapazitäten oder bessere Augen oder so.
Ja.
Ne?
Was wir in der Medizin ja auch schon längst haben. Ne? Es gibt eben Mittel, Gesundheitsmittel, Medizin, die sich bestimmte Schichten eben nur leisten können oder sowas.
Ja, das ist korrekt. Also, und die Frage stellt sich ja auch, wo hört sozusagen die Medizin, das Arzt Getue sozusagen auf und wo fängt dann halt die Verbesserung über das Normalmaß hinaus halt an. Ja. Mhm. Also das Interessante bei dem Computerspiel ist, dass sie auch diese gesellschaftlichen Sachen durchspielen. Es gibt irgendwie 5 Teile oder so und am Anfang geht es halt darum, boah cool, ich kann halt irgendwie meine Körper erweitern, das können sich viele reiche Leute leisten und dann irgendwann auch wird es schwierig für die normalen Menschen noch mitzuhalten. Also der Konstrukteur, nicht Konstrukteur, aber irgendwie so ein Bauarbeiter kann dann so einen super krassen Maschinenarm mit so Klemmen oder sowas sich anbauen lassen und natürlich dann viel besser arbeiten, kriegt dann wahrscheinlich mehr Geld oder so und verdrängt sozusagen den normalen Arbeiter. Mhm. Und genau, das wird erstmal halt so eine Separierung zwischen diesen beiden Gruppen, die es leisten können oder wollen und die es nicht wollen. Und das spielt natürlich dann auch viel Religiöses, dann die wollen das dann nicht, die finden, das ist dann Eingriff in die Schöpfung oder so, wollen die dann vernichten. Ja. Gibt es dann irgendwie so
ein bisschen
Terrorgruppen dagegen und so, ja.
Es erinnert mich ein Stück weit an diese Aufteilung zwischen genmanipulierten Lebensmitteln und natürlichen Lebensmitteln, ja. Also viele scheuen ja vor irgendwie genmanipulierten Lebensmitteln, weil zurück zur Natur, zurück zur echt, zur Authentizität vielleicht auch. So ein bisschen haben wir das auch, wir kennen diese Tendenz so aus dem Alltag vielleicht auch. Und
dass es möglichst natürlich belassen soll oder so. Ne?
Genau.
Aber das ist ja auch ein Phänomen der Zeit, oder? Also ich glaube, vor 50 Jahren war es eher andersrum. Ne? Da hat man irgendwie gedacht, wow, das ist irgendwas Neues, was die Technik oder die Wissenschaft uns zusammengestellt haben. Lass das mal probieren, das ist super gut. Mhm. Und jetzt ist ja eher die Bewegung, das ist schon ein bisschen schief gegangen manchmal. Mhm,
genau. Wir haben den Überblick über die Risiken und die Nebenwirkungen sozusagen.
Ja, also die Angst steht ja dahinter, oder? Mhm. Also das ist halt, also ich meine, die Menschen haben ja keine Angst, dass es besseren Mais gibt, sondern die haben eben Angst, dass die vermeintliche Verbesserung vielleicht irgendwann
Krebs auslöst.
Ja, oder weiß ich nicht, irgendeine andere Katastrophe, ja, oder wir können es nicht mehr kontrollieren. Und also man weiß ja nicht so richtig, wie kann man das dann auch im Zaum halten oder irgendwie sowas. Ne? Also das sind, glaube ich, so die Befürchtungen auch dahinter.
Ja,
das aber stimmt. Du hast ja schon recht, es gibt ja schon diese Idee, wo überschreitet der Mensch vielleicht eine Grenze, die er nicht überschreiten sollte. Ne? Mhm. Also in den Medien hat man ja manchmal dieses, der Mensch spielt Gott oder so. Mhm. Also wo ist das dann der Fall oder wo würdest du da die Grenzen setzen?
Ja, das ist ein Thema, was oft aufkommt. Ne? Also inwiefern, zum einen kommt das so in der Medizinfrage, ja, also dürfen wir irgendwie Menschen das Leben verlängern oder verkürzen? Und hier speziell dürfen wir so etwas wie Organe austauschen, technisch den Menschen erweitern oder das Extreme wäre ja sozusagen 90% irgendwie ist ausgetauscht und auch das Gehirn ist da drin im Container. Ist das ein Eingriff in die Schöpfung? Also ich aus theologischer Perspektive würde eher sagen, es gehört ja zur Eigenkreativität des Menschen, dass er sowas überhaupt geschaffen hat. Das ist ja, man könnte argumentieren, das ist sozusagen ein etwas, wo der Mensch sich anmaßt etwas, was er nicht darf, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, dass ihm diese Anmaßung überhaupt ermöglicht wurde, ist doch auch ein Teil der Schöpfung.
Ja, also, gut, aber das kann man ja über alles sagen. Ne?
Ja, also, natürlich.
Mir ist es ja auch ermöglicht, mit Menschen umzubringen.
Genau, ja.
trotzdem überschreite ich eine Grenze.
Genau, aber diese Grenze ist eher eine ethische Natur und einer, und vielleicht könnten wir sagen, es ist nicht im Willen Gottes, das zu tun, aber es ist, auch wenn wir beispielsweise das Beispiel Mord nehmen, ist es nicht so, dass wir sagen, hier spielt der Mensch Gott dadurch, sondern er tut etwas Widergöttliches und er tut etwas Unethisches. Und das könnten wir auch übertragen jetzt auf Cyborgisierung. Ist das unethisch, sich zu argumentieren oder so etwas? Ist das widergöttlich? Aber man kann, glaube ich, nicht sagen, es ist gegen die Schöpfung oder es ist gegen, oder der Mensch tut so, als ob er Gott wäre. Und, weil das kann er, glaube ich, grundsätzlich nicht.
Okay, das heißt, egal was ich mache, also wenn man jetzt mal zum Beispiel historisch durchgeht, es gab ja immer schon Ärzte, damals natürlich noch nicht auf dem Stand wie heute, aber Menschen, die halt ja versucht haben, durch Kräuter oder durch Therapien oder wie auch immer Leute zusammenzuflicken. Gerade wenn man jetzt vielleicht ins Religiöse geht, parallel dazu sicherlich auch zum Beispiel Gebet oder so, ne? Also da, wo man halt versucht hat oder wo man auch selber eingesehen hat, hier können wir nichts mehr machen mit dem, was wir halt jetzt gegeben haben. Wir müssen es jetzt in die Hand von Gott legen. Und das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit so weitergezogen, wobei aber natürlich die medizinischen Möglichkeiten immer größer wurden. Ne? Also irgendwann hat man Menschen aufgeschnitten, rausgefunden, wie funktionieren die so. Genau. Da war ja auch schon damals wieder die Frage, dürfen wir das? Also wenn wir einen Menschen aufmachen, überschreiten wir da nicht irgendwie eine Grenze?
Genau. Es sind aber immer, ja absolut, bin ich voll dabei, es sind aber immer Grenzen innerhalb der Schöpfung selbst. Es ist nie so, dass eine Grenze überschritten wird, wo das Geschöpf zum Schöpfer wird. Diese Grenze kann grundsätzlich nicht überschritten werden, würde ich behaupten. Sondern wenn Grenzen überschritten werden, dann nur innerhalb der Schöpfung ethische Grenzen oder Grenzen, vielleicht sowas wie theologische Grenzen, dass man sich gegen den Willen Gottes stellt oder so etwas. Aber dass du Gott selber wirst.
Okay, oder dass das Geschöpf aufhört, geschöpft zu sein.
Genau.
Also auch jetzt, wenn wir irgendwann sagen, also wenn wir jetzt den Zeitschrei noch ein bisschen weitermachen, ne? Schönheitsoperationen gibt es ja auch manchmal so, du wurdest jetzt mit dieser Nase geboren, entspricht halt nicht dem Standard, warum möchtest du das abändern oder so? Ne? Wobei natürlich auch immer gleich die gleiche Frage ist, ich wurde mit, weiß ich nicht, ich habe mir ein Bein gebrochen, soll ich das nicht auch wieder ändern oder so? Ne? Oder könnte man natürlich immer sagen, ich stelle einen Ursprungszustand wieder her, soll aber halt wieder nicht in die Verbesserung gehen. Deswegen Schönheitsoperationen, die sind ja quasi nicht der Ursprungszustand wiederhergestellt. Also außer ich habe jetzt vielleicht Brandwunden oder so. Ne?
Genau.
Also es gibt natürlich auch Entstellungen, die halt nicht schon immer da waren, aber jetzt die große Nase oder so oder die abstehenden Ohren oder sowas, die habe ich ja
von Natur aus, kann man sagen.
Genau, und wenn ich die halt verändere, dann nehme ich sozusagen, gehe ich über den Ursprungszustand hinaus.
Ja,
das heißt, das wäre für dich auch kein Problem.
Ja.
Und nein, auch
es wäre für mich, also nochmal vorsichtig, es wäre nur, es kann ein ethisches Problem sein, es kann auch ein theologisches Problem sein, aber es ist kein Problem, dass es von Gottes, dass es in der Schöpfung diese Eigenkreativität gibt und diese Eigenkreativität des Menschen, wie er sie gebraucht oder missbraucht, das liegt in seiner Hand. Aber die grundsätzliche Eigenkreativität in der Gottesschöpfung von Gott gegeben ist, das stelle ich weder in Frage, noch kann ich das, noch will ich sozusagen sagen, diese Eigenkreativität ist per se böse. Sie kann böse gebraucht werden. Das liegt in der menschlichen Hand sozusagen. Aber dass Gott sie gegeben hat, die Möglichkeiten gegeben hat, dass ich mich technisch verändere, dass ich mich biologisch oder eben operativ verändere, ja, das kann ich nicht anzweifeln.
Also es kann sozusagen nicht gut sein, aber es ist nicht so, dass wir deswegen zum Schöpfer werden.
Genau.
Und das, den Zeitstrahl zu vervollständigen, auch Organtransplantation, Herztransplantation, vielleicht ein spannendes Thema wäre vielleicht Gehirntransplantation, weil das die Fragen aufwirft, wo sind wir eigentlich verortet? Also was ich sozusagen, also früher dachte man ja vielleicht eher, es geht Richtung Herz. Heute geht man irgendwie davon aus, dass es irgendwie im Gehirn ist. Aber viele, soweit ich weiß, theologische und auch, es ist nicht ganz klar, ne, wo sitzt das selbst sozusagen? Also ist es wirklich nur im Kopf als Rechenzentrum sozusagen oder sind wir doch irgendwie mehr verteilt? Ne? Also
genau,
das ist ja auch eine super spannende Frage. Also selbst wenn man jetzt mal vielleicht Gehirne ausklammert, aber so eine Herztransplantation oder so wäre für dich noch kein Eingriff in die Schöpfung. Und der letzte Schritt oder vorletzte vielleicht wäre dann so Klonen oder sowas oder Genveränderungen pränatal oder so. Also ich tue halt mein Neurodermitis-Gen einfach eliminieren in meinem Embryostadium. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich bin ja kein Biologe oder Mediziner, aber das wäre auch alles kein Eingriff in die Schöpfung.
Ja, es führt ein bisschen vom Thema weg, ist aber extrem spannend, die Frage. Vielleicht könnte man ganz kurz darauf antworten. Oder was meine Idee wäre aus theologischer Perspektive ist, es ist dann kein Problem, oder das Klonen ist dann kein Problem, wenn dieses einzigartige menschliche Sein, was wir vielleicht Seele nennen oder Bewusstsein, also dasjenige, was irgendwie von Gott gegeben ist, wenn das im Klon authentisch ist, also sozusagen individuell auch ist, dann könnten wir ja sagen, was wir klonen, ist schlicht und einfach nur den Körper. Die Seele oder das Bewusstsein, die Identität und die Individualität dieses Menschen, die verdankt sich ja immer noch Gott.
Ja, da würde ich auch wahrscheinlich mitgehen.
Aber so, es und würde dann,
auch sein, dass man das trennen kann, ne? Körper und Seele und Geist oder Körper und Geist oder so. Also die Frage ist ja auch, inwiefern bin ich auch mein Körper? Also bin ich quasi nur die Neuronenkonstellation, die in meinem Gehirn hin und her fliegt? Ja? Gibt es da noch irgendwie...
Also ich meine,
was anderes? Wie gehört das zusammen, ne, mit meinem Körper?
Also was wir bis jetzt als Klon haben, ist immer noch ein anderes Thema, aber was wir als Klon haben, ist doch sozusagen eine Eizelle wird geklont und dann werden zwei Menschen oder zwei Schafe oder so geboren, die ähnlich aussehen.
Ja.
Das ist Klon. Aber trotzdem sind das doch zwei Individuen. Sie haben zwei individuelle Seelen, sie haben zwei individuelle Bewusstseine, sie haben zwei individuelle Erfahrungen. Und von daher, also da macht sich der Mensch ja nicht zum Schöpfer. Er greift natürlich ein in das Natürliche, aber er greift ja nicht in Gottes Gabe des Bewusstseins und Gottes Gabe der Seele ein, sozusagen. Er schafft die Seele ja auch nicht. Er schafft das Individuum ja nicht, sondern er schafft schlicht und einfach nur zwei Eizellen. Verdoppelt die Eizelle. Ja, okay, aber.
Und das heißt, ich kann als Mensch oder Menschen im Allgemeinen können immer nur. Mir fällt kein richtiges Bild ein. Ne? Also wir können sozusagen Potenziale schaffen oder irgendwie
genau.
Ja. Sachen kleinhacken, aber wir können nicht irgendwie den Funken machen, etwas zu einem Individuum macht, sozusagen. Ja. Also ist es nicht auch
genau, also
die christliche Idee, dass auch zum Beispiel im Zeugungsprozess, ne? Also Mann und Frau haben Sex, kommt ein Kind raus, dann haben ja nicht Mann und Frau das Kind gemacht. Ne? Also sie haben ja irgendwie die Zellen dazu gegeben und das hat sich dann geteilt und biologisch und so. Aber theologisch gesehen passiert da ja auch noch irgendwas anderes.
Genau.
Das nämlich ja irgendwie noch, man könnte jetzt wahrscheinlich alttestamentarisch sagen, was eingehaucht wird oder es gibt irgendeinen Funken,
wir haben
der noch Metaphern dazukommen dafür. Muss oder irgendwie sowas. Ne?
Aber das ist doch genau ein wunderbares Beispiel. Also der Geschlechtsakt, der ein Kind produziert, ist ja kein göttlicher Akt. Das ist schlicht und einfach genau das, was Menschen tun. Sie schaffen eine Basis für das, was wir metaphorisch dann umschreiben mit Hauch, Seele oder so etwas. Wo wir dann irgendwie glauben, das ist irgendwie schöpferisch tätiges Gotteswirken. Wir können es nicht erklären, wir können es auch irgendwie nur metaphorisch umschreiben, aber du hast vollkommen recht. Also was Menschen schaffen, ist immer nur die YouTube-Ausgangsbasis. Wo es wirklich fragwürdig ist, aber da sind wir ja auch technisch überhaupt noch nicht so weit, ist, wenn wir so etwas wie ein Wesen schaffen, das Freiheit hat. Also beispielsweise künstliche Intelligenz, die Freiheit hat oder so etwas.
Okay, aber
das ist auch ein ganz anderes Thema.
Genau, in die künstliche Intelligenz ein, weil der Cyborg ein Cyborg ist ja immer nur ein Mensch, der sozusagen Teile von sich, Körper, also der Körper oder vielleicht auch ein paar Gehirnzellen dazu oder so, elektronisch oder technisch irgendwie erweitert wird.
Genau.
Das heißt, wir schaffen nichts, keine Intelligenz, sondern wir erweitern quasi nur das, was bereits
gegeben ist,
also auch physisch, ne, körperlich gegeben ist. Also wir okay, und darauf beschränken wir uns quasi.
Ja, und hier wäre auch wirklich die spannende Frage, die dann auch in die Theologie führt. Was bedeutet das für das Menschsein, wenn wir den Menschen sukzessive austauschen gegen Elektronik? Ich krieg zuerst einen Arm, ich krieg dann später eine Lunge. Wenn ich, keine Ahnung, 80 bin, kriege ich vielleicht noch irgendwie einen neuen Darm und Magen oder sowas. Was bedeutet das für das Menschsein? Verändert? Ist der Begriff Mensch, wird er aufgehoben, verändert er sich? Also wie müssen wir christlich dann auf den Menschen gucken? Das ist ja die ganz spannende Frage. Weil, klar,
auch andere Bedürfnisse wahrscheinlich dann, ne? Also, ja. Oder vielleicht. Also zumindest
zum Beispiel, dass wir nicht mehr Essen bräuchten, ja. Sondern nur noch Strom oder so.
Ja, oder Photosynthese oder so, ja.
Aha, natürlich. Und verändert sich auch die Identität des Menschen? Also hier könnte man so ein bisschen auch in die Eschatologie, in das vorgreifen, was im Christentum Himmel und Hölle wäre oder so etwas.
Was nach dem Tod passiert.
Genau, was nach dem Tod passiert. Ja. Ist mein Körper, wenn er jetzt, sagen wir mal, so 95% außer dem Gehirn ausgewechselt wurde durch eine Maschine, was heißt das denn jetzt für meinen Leib im Himmel? Was heißt das nach dem Tod für mich?
Also ich...
Ist meine Identität, klebt sie am Körper? Das sind ja so
Fragen. Genau, ja, das meinte ich vorhin so ein bisschen. Ne? Also wo sitzen wir sozusagen auch oder so? Ja. Oder was ist meine Identität? Und das ist ja schon auch verbunden. Also ich meine, eine, keine Ahnung, Verletzung an meinem, ein Unfall oder eine Kriegsverletzung und ich verliere Gliedmaßen. Mhm. Das verändert ja mein Bewusstsein. Ne? Jede Krankheit hat ja auch Veränderungen zufolge. Viele sagen ja tatsächlich auch, dass man durch schwere Phasen auch wirklich geistig wächst, ohne das jetzt romantisieren zu wollen. Mhm. Ne? Also, dass der Körper irgendwie manchmal auch einen Impuls vom Außen, der Geist oder die Seele, nicht der Körper, einen Impuls von außen sozusagen braucht, um überhaupt mal in andere Bahnen zu denken. Mhm. Also jetzt nicht, dass das in irgendwie Art und Weise was Gutes wäre, wenn man jetzt eine schwere Zeit durchmacht, aber das ist meistens ja die Zeit, wo man persönlich weiterkommt auch oder ja, kommen kann,
ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Oder muss vielleicht. Also ich werde gezwungen, genau. Mein Denken anzupassen. Ne? Ich bin genau. Marathonläufer, habe jetzt ein Bein weniger. Mein Sinn des Lebens muss sich ändern, ne? Ja, also wenn das genau. Vorher mein Sinn war.
Dieser krasse Zwang, ne? da wirkt der Mensch so unglaublich kreativ auch, ne? Und
genau.
Schafft auch etwas aus seiner eigenen Identität wieder was Neues.
Also das heißt, ich würde immer sagen, es muss ja eine Verbindung zum Körper geben. Also wir sind ja untrennbar damit verbunden, unser ganzes Denken, Fühlen. Also das beeinflusst uns ja auch einfach. Ne? Also deswegen ist es ja, ich weiß es nicht, also die Frage halt, inwiefern gehört mein Körper mit auch zu mir?
Ja.
Und wir haben ja irgendwann durch das, ich glaube, griechische Denken diesen Leib-Seele-Dualismus so ein bisschen aufgebaut, wo man sagt, ja, der Körper, da kommen eklige Sachen raus, ja, ist ein bisschen bäh. Und der Geist, das ist aber halt so
genau,
das Pure, das Reine, das Wahre,
der
hat keine Triebe, kein und so, ne?
Und das zieht sich ja dann weiter dann in diese Seele, Metaphorik und so weiter. Im Neuen Testament ist
genau.
Es ja voll davon.
Aber man könnte ja auch dazu sagen, gerade im alttestamentarischen Denken und so ist es ja noch mehr vernetzt. Ne? Also ich finde die Frage schon legitim, also dass man das, wir nehmen das alle so an und da ist ja auch, sprechen ja auch viele gute Dinge dafür, dass das in irgendeiner Art und Weise auch getrennt ist, aber irgendwie gehört es ja auch zusammen. Meine These wäre, natürlich werde ich dadurch verändert, wenn ich jetzt plötzlich keinen menschlichen Körper mehr habe, sondern einen künstlichen, ne? Mit anderen Fähigkeiten, mit anderen Gefühlen, anderen Möglichkeiten. Was macht das mit Nähe, mit Zuneigung, was macht das mit meiner Angst? Ja? Also ich habe jetzt plötzlich keine Angst mehr vor einem Magentumor, sondern dass ich kein Öl mehr kriege oder so. Ja? Also,
ja, das ist doch wunderbar. Also dein Gedanke hilft ja schon so weit, dass man sagen kann, Identität wird verändert. Ist aber sozusagen nicht, wird nicht ins Negative verändert, sondern es ist ein kreativer Umgang des Selbst mit Identität. Also du kannst lernen, auch mit diesen Augmentierungen, auch mit diesen Veränderungen umzugehen und du wirst dich auch als du fühlen.
Genau, ja.
Obwohl du dann vielleicht neue Bedürfnisse entwickelst, neue Gefahren und so weiter sich auftun.
Also worauf ich hinaus will ist, dass ich schon glaube, dass man sich verändert und dass es verbunden ist, aber dass es einen Kern gibt, wie auch immer man den nennt, an den ich nicht rankomme, der mir nicht weggenommen werden kann. Mhm. Also selbst wenn ich sozusagen alle meine Körperteile durch technische Sachen ausgetauscht habe, gibt es trotzdem noch das Ich oder so. Ne? Also irgendwie das, was wir versuchen zu beschreiben mit menschlicher Würde, die unantastbar ist im Grundgesetz. Ja, ja. Also irgendwas, was mir niemand wegnehmen kann. Ne? Also selbst wenn ich, weiß ich nicht, nicht mehr selber atmen kann, also jetzt auch ohne Cyborgs, ne? Irgendwie in der Intensivstation, wenn ich krank bin, wenn ich arm bin. Es gibt immer diese, was das wir im Grundgesetz mit menschliche Würde beschreiben, was uns niemand wegnehmen darf, ja, was auch, oder was auch niemand wegnehmen kann. Ne? Also man kann mich natürlich unwürdig behandeln, aber dieser Funken oder dieser Kern, der bleibt irgendwie da.
Und würdest du den biografisch verorten? Würdest du sagen, ich kann diesen Kern als Christ bezeichnen? Und zwar kann ich ihn insoweit als Christ bezeichnen, weil ich sage, ich habe diese Familie, diese Frau, diese Kinder, diese Vergangenheit. Würdest du ihn so verorten?
Das verstehe ich.
Also ist der biografisch gefüllt, dieser Kern, den du jetzt beschreibst?
Durch meine eigene Biografie.
Genau,
ja. Durch was mir im Leben passiert ist.
Ja, oder würdest du sagen, er ist auch davon unabhängig?
Ja, ich glaube,
er ist auch davon unabhängig. Ich könnte sozusagen auch alles vergessen, beispielsweise Demenz kriegen.
Ja.
Und wäre immer noch.
Ja, natürlich.
Wäre immer noch das.
Genau, also vielleicht ist das ja eine Analogie, ne? Also natürlich durch Demenz, auch durch, es gibt ja manchmal diese Untersuchungen oder diese Geschichten von Hirntumoren, die auf bestimmte Bereiche im Gehirn drücken und plötzlich, ich glaube, es gab ein Beispiel, wo jemand pädophile Neigungen entwickelt hat und nach der Hirn-OP waren die wieder weg.
Ja,
ja, oder Leute, die vielleicht aggressiv werden oder Persönlichkeitsveränderungen haben, es gibt natürlich auch psychische Krankheiten, ne, die, die krasse Veränderungen hervorrufen können.
Klar,
Paranoia. Demenz, also es kann sich wirklich viel verändern. Ne? Ich kann ein ganz neuer Mensch sozusagen von außen, der nicht mehr er selber ist für Leute, die mich vielleicht kennen, also irgendwie sagen, das ist nicht mehr der, der Chris und so. Aber trotzdem würde ich das nicht verlieren. Das glaube ich schon. Also vielleicht könnte man christlich sagen, das, was Gott liebt, ne? Also das Gott, der halt alle Menschen liebt, der liebt ja nicht meine Nase oder so oder mein Gehirn oder sonst wie, sondern irgendwas, was dahinter steht, ne, was unabhängig davon ist, was auch noch da ist, wenn ich, weiß ich nicht, einen Unfall habe, der mich geistig zurückwirft oder irgendwie sowas. Ja. Also zurückwerfen natürlich in Sachen, die wir messen können. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir dann bei Gott zurückgeworfen sind. Ja.
Ja, was ich spannend finde, ist, dass das, was du beschreibst, so ein bisschen auch in der Spannung dazu steht, wie christlicher Glaube vielleicht so etwas wie den Himmel auffassen würde. Weil oft ist ja die Vorstellung, wenn ich bei Gott bin, bin ich als ich bei Gott, also in der Identität, wie ich mich kenne, Roman oder eben Chris, und ich werde auch von anderen erkannt und so weiter. Die Gemeinschaft, die wir hier haben, wird fortgesetzt.
Ja.
Und du hast das jetzt ein bisschen entkoppelt. Du hast gesagt, dieser eigene Funke, dieses Göttliche oder dieses Menschliche in mir ist unabhängig von der Biografie. Ich kann es in Demenz beispielsweise völlig verlieren, ich kann irgendwie alles vergessen, wer ich war. Trotzdem habe ich diese Würde, habe ich diese Individualität, habe ich diese Einzigartigkeit. Und das steht in der Spannung zu dem, wie wir uns irgendwie ein bisschen den Himmel vorstellen, oder? Der doch sehr stark auf dieser Erinnerung an mein Leben, an die sozialen Verhältnisse, an die soziale Umgebung gespiegelt ist.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie das dann abgebildet ist. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, dass wir dann das nicht verlieren würden. Also angenommen, ich bin jetzt dement und ich erkenne meinen Partner nicht mehr und die sterben dann beide und wir treffen uns im Himmel, dann glaube ich natürlich, dass wir uns erkennen würden. Mhm. Aber man könnte jetzt, also dann würde schon diese, also ich glaube schon, dass das dann wieder herstellbar ist, weil sonst wäre es ja eine ziemlich traurige Überlegung, also ohne
spannend.
Das natürlich jetzt zu wissen. Also
ich habe,
aber
vielleicht kann ich
auch sagen,
ich sehe das tatsächlich anders. Also ich glaube, vielleicht ist das auch eine sehr individuelle Vorstellung von mir. Ich glaube, dass Himmel vielleicht eher mit, also ich lege den Akzent stärker auf etwas, was Neuschöpfung ist. Also Gott schafft mich neu und das bedeutet für mich nicht, dass alles, wie in meinem Leben abgelaufen ist, wiedergespiegelt wird im Himmel. Ich finde auch, das kann man auch an Jesus sehen, die Auferstehung wird im Neuen Testament ja so beschrieben, dass er nicht erkannt wird, nachdem er aufersteht. Ständig begegnet er Jüngern, die fragen sich nur, was ist das denn für ein cooler Typ und so. Und dann gibt er sich zu erkennen. Und dann entsteht wieder dieses Gemeinschaftsding. Aber es deutet viel im Neuen Testament darauf hin, dass die Neuschöpfung wieder so ist wie aus dem Nichts. Wir sind, die erste Schöpfung war aus dem Nichts, das ist so bekennt das der christliche Glaube, und vielleicht auch die zweite Schöpfung ist im gewissen Sinne aus dem Nichts. Also es ist ganz schwer zu sagen, wie viel von unserer Identität übergeht sozusagen hier in der Schöpfung.
Ja,
aber klar, es ist reine Spekulation. Aber ich habe irgendwie individual vertrete ich den Gedanken, dass es stärker eine neue Schöpfung einfach ist.
Ja, ich bin da auch, also ich gehe da voll mit allem, was du gesagt hast. Also ich glaube auch, dass ich gebe zu, dass der letzte Gedanke, den ich hatte, ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich glaube natürlich nicht, oder was heißt natürlich nicht, ich glaube, es greift zu kurz, wenn man einfach nur sagt, dann sind wir halt da nochmal und das ist, wir sind irgendwie alle dann hochgeladen,
Genau.
Und eiern dann da irgendwie rum oder so. Ich glaube, N.T. Wright, Neutestamentler aus England, der hatte das irgendwie mal so formuliert, dass man vielleicht bis zur neuen Schöpfung, man, also, ne, also dass das ja irgendwie was in der Zukunft sein könnte und dass man so lange sozusagen hochgeladen ist, bei Gott lebt, also einem geht es nicht schlecht, aber dann irgendwann eben etwas Neues kommt.
Ja.
Und ich glaube auch gerade im 20. Jahrhundert, die Theologie hat es ja auch, oder Strömungen haben es sehr stark gemacht, um den körperlichen Aspekt wieder zu fokussieren.
Ja.
Also es geht nicht darum, eben diesen Dualismus, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, es gibt eine Seele und es gibt einen Körper, der Körper ist bäh, der verrottet.
Genau.
Und die Seele, die ist dann im Äther bei Gott und spürt keine Schmerzen mehr, sondern dass ja die Schöpfung, die Neuschöpfung, der Himmel und oder wie auch immer eben körperlich beschrieben ist,
ja,
ne, mit neuen Körpern, die wir kriegen werden.
Ja,
ne? Und also natürlich irgendwie, man versucht natürlich was zu beschreiben, was unmöglich ist zu beschreiben. Das muss man sich, glaube ich, schon bewusst sein.
Ja.
Aber das ist eben nicht eine so eine Gedankenwelt ist, ne, in der man nicht mehr essen kann und keine Gefühle mehr hat oder so.
Mhm.
Also diese Vorstellung habe ich nicht. Also
ja,
das ist
ja.
nichts, Moment, also ja genau, also ich glaube schon, dass wir dann einen Körper haben werden. Aber meine Vermutung wäre, dass es trotzdem irgendwie ein Selbst gibt, oder dass wir auch wir selber sein können. Was auch immer dann dazugehört.
Ja.
Und ich glaube, wir denken sehr stark in Beziehungen. Und ich würde vermuten, Gott denkt auch in Beziehungen. Sonst also, dass halt diese Beziehungen nicht einfach weg sein können.
Ja.
Es ist jetzt keine Ground Zero, ne? Neuer Christ, der wird irgendwo und hat keine Ahnung und muss dann seine ganzen Beziehungen wieder aufbauen. Also das wäre, fände ich sehr traurig. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Mhm. Ja, den Beziehungsfokus finde ich stark. Wir haben ja dieses Bekenntnis zur Trinität, zur Beziehungshaftigkeit Gottes in sich selbst, ne? Was ich nochmal für den Cyborg unterstreichen würde, ist der Gedanke, wenn wir jetzt diese Gedanken übertragen von der neuen Schöpfung, was das bedeutet, neuer Körper, irgendwie ein anderes Sein, also alles Metaphern, alles unbeschrieben. Ich finde, in dieser Hinsicht ist der Cyborg vielleicht so eine Art Vorglanz auf das, was es ja Eschaton oder was das nach dem Tod sein kann.
In welcher Hinsicht? Also warum Glanz?
Kann
auch eine Schreckensvorstellung sein.
Ja, okay. Mit Glanz meine ich nichts Positives, sondern eher sozusagen ein Vorgriff, ein menschlicher Vorgriff. Also ich versuche es mal in anderen Worte zu fassen. Also wenn unsere Identität sich verändert dadurch, dass wir unseren Körper austauschen durch Teile, die viel länger leben beispielsweise, dann ist das so eine Art, dann kann das auch als Bild dafür gebraucht werden, wie Himmel aussieht. Ja, auch da könnte ich sozusagen einen neuen Körper erhalten, der ist dann weder technisch noch biologisch noch irgendwie, der ist auch neu geschaffen, ist vielleicht aus irgendeinem anderen Zusammenhang genommen, aber jedenfalls dieser Wechsel von der menschlichen Identität zur technischen Identität ist vielleicht eine kleine Analogie auf das, was nach dem Tod passieren könnte.
Ja, aber das hat doch einen fundamentalen Fehler.
Mhm.
Und zwar, dass der Cyborg ja immer noch der Sterblichkeit unterworfen ist. Also das Material wird ja irgendwann verrotten.
Mhm.
Ne? Also rosten oder selbst wenn wir, um das nochmal anzuschneiden, in irgendwie Gehirne hochladen würden in den Ozean der Cloud oder so, selbst wenn wir da nicht mehr dran gebunden wären, selbst wenn wir uns von einem Körper zum nächsten transferieren könnten, wär unser Universum immer noch vergänglich.
Ja,
das heißt, wir kommen ja nicht aus diesem...
Genau. Aus der Zeitlichkeit heraus.
Genau, aus dem Tod auch heraus.
Ja.
Also ein Cyborg rettet mich nicht vor dem Tod.
Nee, genau, aber mir ging es nicht darum, zu sagen, dass wir uns einfach nur ewig machen könnten auf der Welt, sondern mir ging es um den Identitätswechsel. Also dieser Prozess...
Ich bin ich, aber jetzt woanders sozusagen.
Nee, sondern das, was du beschrieben hast, dass ich durch die Augmentierung, dass meine Identität sich verändert. Diesen Prozess biologischen Veränderung, vom biologischen Sein zum technischen Sein, diesen Prozess der Identitätsveränderung, könnte eine Analogie dafür sein, wie Identitätsveränderung funktioniert nach dem Tod. Stehst du, nur dieser Prozess, mir nicht darum, dass Materie jetzt auf einmal ewig lebt oder so etwas.
Aber dieser Prozess ist doch, also ich würde vermuten, man lernt, also dieser Prozess ist doch noch stärker, wenn ich eine tödliche Krankheit habe.
Ja.
Also wenn ich plötzlich merke, ich verändere mich, weil Sachen nicht mehr funktionieren, ne? Also sei es durch irgendeine Einschränkung.
Mhm.
Und das macht ja was mit mir, fundamental. Mhm. Und da habe ich einen krassen Prozess, den ich durchwandere.
Ja, absolut. Aber der ist ja negativ, oder? Also
natürlich ist er zunächst negativ, aber diese Art der Veränderung, die habe ich doch da auch. Und ich habe das Gefühl, christlich gesprochen, ist er eben nicht zwangsläufig negativ. Mhm, und zwar deswegen, weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt Krebs oder so. Ich habe ja noch nie Krebs gehabt, also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber angenommen, also man hört ja diese Geschichten von Menschen, die halt auch verstehen, dass sie sterben werden, aber in irgendeiner Art und Weise gut damit umgehen. Mhm. Ja, die sozusagen mit ihrer eigenen, man könnte sagen, sie verdrängen die eigentliche Endlichkeit nicht mehr. Mhm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, auch wieder ohne das zu romantisieren, ja, aber im Krieg, dass Menschen in Kriegssituationen viel mehr ein Realitätsbewusstsein haben, dass wir sterben werden. Ja. Und dass sie sich das nicht, also wir können das wahnsinnig gut verdrängen in unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Allen geht's gut, die Kranken sind im Krankenhaus, die Alten sind im Altenheim. Ja, wir werden da gar nicht mehr so richtig mit konfrontiert.
Ja, ja, ja.
Und entfremden uns sozusagen von der absoluten Tatsache, dass wir sterbliche Wesen sind. Wir müssen das auch in einer gewissen Weise, sonst sind wir wahrscheinlich...
Funktionieren wir nicht.
Ja. Genau, oder ist auch gesund ein bisschen Kraft. Aber und ich glaube, es kann eine Erdung geben, wenn ich eben weiß, ich werde sterben und ich werde mir dem bewusst. Mhm. Und ich kann es auch in so einer Weise überwinden, dass ich vielleicht auch durch die christliche Hoffnung, dass ich halt weiß, es gibt Wichtigeres oder es gibt noch mehr darüber hinaus. Und währenddessen jetzt diese Transformation durch diesen Cyborg-Gedanken, wenn du sie eher positiv beschreibst, weil ich jetzt zum Beispiel wieder laufen kann. Und ich, wie gesagt, das ist natürlich was Schönes, wenn ich eine Prothese habe und kann jetzt wieder gehen, absolut gut. Aber es könnte ja auch dazu führen, dass ich, wenn ich damit falsch umgehe, diesen Gedanken, dass ich irgendwann sterblich bin, dass ich sterben muss, noch weiter verdränge. Das heißt, rein aus christlicher Perspektive ist es ja nicht, also muss es ja nicht so sein, dass diese Wesensveränderung in irgendeiner Art und Weise positiver ist auf der einen oder anderen Seite. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, aber guck mal, mein Punkt wäre vielleicht sogar, gerade in diesem Gedanken der Verdrängung der Endlichkeit, könnte ich jetzt ja behaupten, genau das ist auch ein Bild dieses Prozesses von der Transformation des Biologischen zum Technischen und das als Spiegel nach dem Tod. Nach dem Tod wird es ja auch kein, also im Himmel wird es ja auch keinen Tod mehr geben.
Ja.
Das heißt, da ist der Tod auch verdrängt oder besiegt.
Ja, besiegt, nicht verdrängt.
Genau, und es ist das, was wir Menschen mit dieser Augmentierung tun, nicht, greift das dieses Bild nicht auf. Den Tod verdrängen, dadurch, dass wir uns technisch verwandeln. Ist das nicht ein Prozess, der die Identität ein bisschen simuliert, wie im Himmel?
Nee, ich würde, da kommen wir nicht zusammen. Also ich glaube, das Einzige, was es gemeinsam hat, ist, dass es einen Prozess gibt, der mich verändert.
Ja.
Aber ich glaube, die Qualität der Veränderung ist fundamental anders.
Ja, definitiv.
Also ich...
Im Himmel, ja.
Genau, also absolut. Es verändert uns. Aber mein Gegenbeispiel wäre ja, mich verändert eben auch eine Krankheit oder eine tödliche Krankheit oder andere Erlebnisse. Mhm. Und Veränderung an sich ist insofern was Positives, dass wir halt lernen, dass es mehr gibt vielleicht oder dass wir daraus wachsen können und vielleicht auch ein Verständnis bekommen, dass es noch eine krassere Veränderung gibt oder eine fundamentale Veränderung oder dass eben, oder vielleicht das Bedürfnis nach Erlösung. Mhm. Wenn ich krank bin, weiß ich irgendwann, das wird existenziell wichtig für mich, dass es diese Erlösung gibt zum Beispiel.
Ja.
Weil es plötzlich greifbar nah ist, weil ich es nicht mehr verdrängen kann.
Ja.
Da in der Hinsicht gibt es eine Analogie, aber die
verstehe.
Qualität ist ja eine fundamental andere.
Ja.
Also eine Erlösung ist ja was anderes als eine Weiterführung oder eine
aber das ist spannend.
Ja.
Wir können das ja als offene These formulieren. Ja? Du würdest sagen, negative Erfahrungen, Krankheit, Nähe des Todes sind eben auch Vorgriffe auf den Himmel oder Vorgriffe auf das Jenseits. Vielleicht ist das der bessere Begriff, weil sie diese Veränderungserfahrung, Wünsche und Sehnsüchte stärker greifbar lassen.
Sie können sozusagen ein Katalysator sein.
Ja,
ne?
Ich kann durch
diese Veränderung über mein Denken, meine Blase hinauswachsen.
Genau.
Ne? Vielleicht irgendwas Tieferes entdecken.
Und ich hätte jetzt anstatt diese negativen Sachen, die du so stark gemacht hast, eben die positiven Sachen gesehen. Ich werde länger leben. Ich habe ein neues Körpergefühl. Ich habe einen neuen Körper. Dass das auch sozusagen Katalysator oder Anlässe sein können dafür, mich woanders wahrzunehmen, mich irgendwie oder sozusagen das Jenseits im Vorgriff schon ein Stück weit zu fühlen oder so etwas. Also im Grunde sind wir uns ja in dieser Tendenz ja einig, nur würdest du sagen, es gibt fundamental bessere Erfahrungen und Phänomene, die das
ja, ich glaube, der Trick ist sozusagen, man muss einen Qualitätswechsel vollziehen in seinem Denken.
Ja.
Ne, man muss nicht sagen, wow, ich kann jetzt Krebs besiegen, ne? Sondern, also der Unterschied zwischen Krebs besiegen oder eine Krankheit besiegen und dem Tod besiegen,
ja,
ist halt ein Qualitätsunterschied.
Ja, definitiv,
und eine, ja, Augmentierung kann eine Einschränkung und vielleicht eine Krankheit oder einen Verlust eines Körperteils kann es sozusagen besiegen, also überwinden, mhm, aber es überwindet nicht den Tod.
Mhm.
Und mir war einfach nur wichtig, dass das ein Qualitätsunterschied ist,
mhm,
und dass vielleicht, wenn wir den Tod weiter verdrängen, wir nicht unbedingt näher, nicht, mhm, unbedingt weiser geworden sind. Ne?
Ja.
Mhm. Das war nur die. Aber
ja, spannend.
Es gab noch zwei Sachen, die ich unbedingt ansprechen wollte, weil das mich interessiert. Also einmal müssen wir, glaube ich, noch über Zukunftsszenarien, die manchmal so aus der Offenbarung gelesen werden,
mhm,
können wir da nochmal drauf eingehen? Also ja, es gibt ja zum Beispiel dieses...
Ja, hast du ein konkretes Beispiel?
Ja, was immer mal wieder aufgegriffen wird, ist ja diese Vorstellung, das weißt du vielleicht besser, ich glaube, das ist ein Mal oder so, von dem, mhm, beschrieben wird, dass man ohne das nichts mehr tun kann oder nichts mehr kaufen kann oder so,
mhm,
in der Offenbarung. Und viele Leute da ja auch technische Möglichkeiten sehen, die jetzt gibt. Also ich kann mir ja zum Beispiel auch Chips implantieren lassen oder sowas.
Mhm. Also es gibt in der Offenbarung diese Vorstellung, dass es einmal ist, wie das aussieht, ist, glaube ich, da nur rudimentär beschrieben.
Yes.
Das wird ja auch mit dieser Zahl 666 assoziiert,
genau,
also
genau,
so ein ganz mythologisches Zeug. Die Vorstellung ist, dass das sozusagen ein Mal des Antichristen oder des Gegenteiligen, des Göttlichen ist. Und das, ich würde eher sagen, dass es so etwas wie die Weltlichkeit repräsentiert, also dafür steht, wie Welt in sich funktioniert und dass es eben nicht göttlich ist, von Gott sich losreißt oder so etwas.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es göttlich ist, aber worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, wir haben jetzt ja, waren uns ja auch großteils einig, dass, mhm, wir zum Beispiel gesagt haben, es ist relativ schwer oder vielleicht unmöglich für den Menschen, wirkliche Schöpferqualitäten anzunehmen.
Mhm.
Also wir können nicht Gott werden.
Mhm.
Das ist uns nicht gegeben. Da waren wir uns auch, glaube ich, relativ einig.
Ja, ja.
Worauf ich jetzt hinaus will, ist, es gibt aber auch Beispiele. Vielleicht, ja, ist die Offenbarungsbeispiel jetzt nicht so ein super gutes.
Ja.
Aber es fällt zum Beispiel auch noch Turmbau zu Babel ein,
ja,
wo Menschen,
ja,
versucht haben, mit den damaligen Hilfsmitteln,
ja,
technisch,
ja,
durch das Bauen von einem Turm, der bis in den Himmel reicht, irgendeine Art und Weise Gottqualitäten zu erreichen.
Mhm.
Es wird natürlich auch deutlich gemacht, indem die dann irgendwie den höchsten Turm der Welt gebaut haben und Gott erstmal runterkommen muss, um es sich anzugucken. Es wird schon deutlich gemacht, dass sie davon Längen entfernt waren. Aber es scheint ja irgendetwas zu geben. Also der, mhm, Turm zu Babel wurde ja sozusagen negativ bewertet oder das, mhm, Mindset von den Leuten.
Mhm.
Es war, glaube ich, nicht fortschrittsfeindlich, sondern es ging um das Mindset.
Mhm.
Also es scheint ja irgendwie in der Bibel was zu geben oder irgendwie beschrieben zu werden, was sozusagen diese Grenze doch überschreitet. Also natürlich werden wir dazu vielleicht,
ja,
dadurch nicht zum Schöpfer selbst,
ja,
aber es gibt etwas, was wir nicht tun sollten. Ne? Oder
ja,
vielleicht ist das eher ein Mindset. Ja? Also,
ja, aber ist das nicht eher so, dass beschrieben wird, dass es im Menschen eine Neigung, ich sage es mal Neigung, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, gibt, ständig so zu tun, Gott sein zu wollen. Also Karl,
ja,
Barth,
ja,
hat das ja, glaube ich, Theologe aus dem 20. Jahrhundert, hat das immer sehr prägnant ausgesucht, der Mensch will Gott sein. So,
ja,
er kann es nicht. Es ist völlig unmöglich, kategorisch ausgeschlossen.
Ja.
Aber es ist schlicht und einfach im Menschen diese, ja, wieder das Wort Neigung, ich weiß nicht, ob es passt, drin. Und das spiegelt sich eben in so etwas wie dem Turmbau zu Babel wieder. Die Menschen wollen das, sie machen das, aber sie scheitern, also weil es kategorisch unmöglich ist, das zu tun. Aber das verhindert sie ja nicht, das trotzdem zu machen, weil es vielleicht in ihrer Freiheit auch liegt.
Das heißt, dieses Problem ist,
ja,
keines, was technisch bedingt ist. Also das, mhm, dieses Gefühl zu haben, ich möchte Gott sein,
ja,
und das ausleben zu wollen,
ja,
ne? Das,
ja,
funktioniert,
ja,
sozusagen, ja, auch schon mit gebrannten Ziegelsteinen sonst wie viel tausend Jahre vor, mhm, Christus. Und genauso kann das natürlich heute passieren, wenn ich halt, mhm, versuche, Gensequenzen zu ändern.
Mhm.
Ne? Also es geht gar nicht darum, mhm, welche, ja, technischen Möglichkeiten habe ich? Dazu brauche ich nicht viel, da reichen mir auch schon gebrannte Ziegelsteine. Sondern es geht darum, um irgendwas in meinem Kopf, in meinem,
ja,
Denken. Ne? Also was sozusagen eine Grenze überschreitet, indem ich mir jetzt, vielleicht könnte man sagen, nicht meiner Schöpflichkeit bewusst bin. Ich bin ein Geschöpf und kein Schöpf. Also ich schaffe natürlich Dinge und bin kreativ, aber ich bin nicht Schöpfer in einer Qualität, wie es Gott ist.
Mhm. Das finde ich.
Und diese Grenze zu überschreiten in meinem Denken, dass das schon ein großes Problem ist.
Ja. Ich würde, das ist ganz schwierig, darauf zu antworten, aber meine These ist auch wieder sehr individuell. Es gibt so etwas wie eine menschliche, man könnte vielleicht das Fachwort anthropologisch sagen, eine anthropologische Basis dafür, dass der Mensch sein will wie Gott. Und das spiegelt sich in solchen Geschichten wie Turmbau zu Babel, in so etwas wie Genmanipulation vielleicht auch. Aber mein individueller Aspekt ist, dass ich sage, das hat was mit Technik zu tun, weil ich glaube, dass Technik in sich eine Dynamik besitzt, die den Menschen infiziert, diese gegebene Neigung noch stärker zu umzusetzen. Vielleicht könnte man das sehr banal sagen, solange ich keinen Hammer habe, kann ich diese Neigung nicht ausleben. Aber wenn ich weiß, wie ich Ziegel brenne, wenn ich weiß, wie ich einen Hammer herstelle, kann ich diese Neigung umso stärker umsetzen. Und wenn ich Genmanipulation habe, oder da wollen ja irgendwie die Physiker hin, die Manipulation von Materien, Quantenphysik oder so etwas, ja, dann kann ich das noch krasser umsetzen.
Ich würde es vielleicht so rumformulieren, ich könnte die Illusion haben, es funktioniert. Mhm. Also dadurch, dass ich jetzt plötzlich Ziegelsteine brennen kann und einen Hammer habe, kann ich natürlich kein Schöpfer werden, also keine Schöpferqualitäten, kein Gott werden.
Ja.
Aber ich könnte vielleicht die Illusion haben, krass, Gott hat einen Berg gebaut, kann ich auch.
Ja,
ich baue jetzt halt einen Turm. Ja. Und genauso kann eine Gentechnik diese Illusion haben. Ne? Also Gott kann irgendwie Zellen zum Teilen bringen oder was auch immer.
Ja.
Das können wir jetzt auch, künstlich.
Genau. Ja.
Krass, also wir kriegen die Illusion, wir kommen an ihn ran. Ne?
Ja, genau.
Und merken diesen, sind uns das, also wir verdrängen quasi diesen Qualitätsunterschied und daraus entspringt dann sozusagen nichts Gutes mehr.
Ja.
Ne? Also wenn wir auf diese Illusion reinfallen.
Ja,
das wäre eigentlich eine ganz coole.
Ja, ein schöner Gedanke, hatte ich so noch nicht. Finde ich passt prima dazu, ja, und spiegelt das auch wieder. Und vielleicht könnte man sagen, Technik hat aber auch in sich sozusagen eine netzartige Verfangsituation, die das noch verstärkt. Ja, ich habe ja irgendwie die Theorie, dass Technik eine Eigendynamik, also da sollten wir vielleicht irgendwann in eine neue Folge dazu machen.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass Technik eine Eigendynamik besitzt, die bestimmte Aspekte des Menschen verstärkt und vielleicht so etwas wie diesen Aspekt, den du beschrieben hast, also Gott sein wollen, was wir vielleicht als Sünde thematisieren könnten. Technik verstärkt vielleicht bestimmte Sündenaspekte. Das wäre meine These, ohne sie jetzt hier irgendwie auch nur ansatzweise zu entfalten.
Okay, das wäre vielleicht wirklich mal eine ganz interessante These. Um nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang. Ne? Also wir haben uns jetzt sehr stark abgetrennt von, nein, der Mensch kann nicht Gott werden.
Mhm.
Ne? Auch wenn er noch so tolle Sachen machen kann mit Cyborgs und so weiter. Wir haben teilweise mit Gentechnik, was ein bisschen off-topic war heute.
Ja.
Was noch ein bisschen bleibt am Schluss ist, es gibt ja Unethisches. Ne? Du hattest das vorhin ja schon mal angesprochen.
Ja.
Und ich fände jetzt nochmal zum Abschluss interessant, was sind denn die Dinge, die unethisch sind?
An Cyborg direkt?
Ja, also um diese Technologien anzusprechen. Also wann betrete ich unethisches Terrain? Ja? Ich finde, die Diskussion gab es ja schon mal so ein bisschen mit Schönheitsoperationen, ja, wo man halt sagt, okay, du nimmst dich ja selber nicht an, bla bla, wir müssen eigentlich die Gesellschaft verändern, nicht dich.
Ja.
Und das ist ja vielleicht nochmal eine Qualität besser. Ne? Also wann sollte ich jetzt eine Prothese kaufen, wenn mein Arm weg ist? Oder darf ich sie mir auch schon kaufen, nur weil ich dann besser arbeiten kann? Ne? Wie ist es mit Reichen und Armen, ja, das ist natürlich eine Technik, sich vielleicht auch zunächst zumindest die Reichen leisten können, dadurch vielleicht aber auch Geld in die Forschung fließt und es irgendwann alle können.
Mhm.
Und was dann interessant wird, und da komme ich nochmal auf mein Deus Ex Computerspiel zurück, die thematisieren ganz gut die nächsten Schritte, die daraus entstehen.
Okay.
Also da war es zum Beispiel so, dass es irgendwann eine Fehlfunktion gab. Ich glaube, es war sogar irgendwie eine Verschwörung oder so. Und plötzlich sind diese ganzen Leute mit dieser Augmentierung, dieser Erweiterung hatten, die sind amok gelaufen. Es sind tausende, Millionen von Leuten gestorben. durch irgendeine Fehlfunktion. Und danach hat sich der Spieß umgedreht. Das heißt, die ganzen Leute mit Augmentierung wurden sozusagen in Ghettos gesperrt, ja, wurden ausgegrenzt, wurden entmenschlicht. Ja. Es gab auch beide Bewegungen, ja, die so ein bisschen die Gegenwart und Vergangenheit reflektieren. Ne? Also ausgegrenzte Leute in Ghettos zu packen, ne? Zu isolieren, sie als Gefahr zu sehen, pauschal abzuordnen.
Ja.
Aber gleichzeitig auch diese Rechtsbewegung, ja, die Rechte von Augmentierungen sind auch Menschenrechte, ne? Also wie wir es ja jetzt auch teilweise haben, ja, Woman Rights oder Human Rights oder so, ja. Also die das versucht haben, wieder zurückzudrehen. Und natürlich auch die politischen Entscheidungen, ja, machen wir das nicht und so. Und auch Konzerne, die dahinter stehen, ne? Dass natürlich dann irgendwie rauskam, es gab eine Firma, die halt diese Augmentierung vertrieben hat. Und damit die vom Körper aber nicht abgestoßen werden, wie so ein künstliches Herz, brauchte man immer so eine Art Medikament. Und dieses Medikament wurde immer teurer, immer knapper. Ja? Irgendwann, also die haben sich da wahrscheinlich eine goldene Nase mit verdient. Und irgendwann lagen dann die ärmeren Leute mit krassen Nebenwirkungen in der Gosse rum, ne? Weil sie dieses Medikament sich nicht mehr leisten konnten. Das halt aber auch künstlich hergestellt wurde. Ne? Also da gibt sozusagen in diesem Feld sehr, sehr viele Sachen, die schief gehen können und wo man sich sehr unmoralisch verhalten kann.
Ja, aber das ist das Coole, ne? An Filmen, Computerspielen, sie projizieren so viele verschiedene Szenarien.
Ja.
Und das ist auch wichtig, auch für uns und auch unsere ethische Entscheidungsfindung zu sagen, was sind einmal die Konsequenzen, die da rauskommen, wenn wir das zulassen? Was sind mögliche Konsequenzen? Genau. Was sind realistische Konsequenzen? Denn nicht alles, was möglich ist, wird ja auch eintreten. Und das müssen wir natürlich ganz stark abwägen, ne? Dafür müssen, und das können wir auch nicht als Individuum machen, das müssen wir als Gesellschaft ja auch machen.
Da also sind wir auch ganz schnell in Fragen von Regulierungen, von Kartellen und so weiter, ne?
Ja.
Drin und
also, ich meine, wir können natürlich unmöglich hier konkrete Fragen beantworten, aber wir können auf jeden Fall sagen, es wird auch auf die Gesellschaft zukommen, diese Frage zu thematisieren. Ja. Und vielleicht der wichtigste Aspekt, der auch in unserem Gespräch hier durchkam, ist, dass es gesellschaftliche Relevanz hat, wenn sich Menschen verändern. Und zwar, es ist erstmal irrelevant, wenn jeder nur ein amputiertes Bein sich ersetzt, aber es ist ganz relevant, wenn er Herz, Niere, Lunge umtauscht und dadurch 100 Jahre oder 50 Jahre länger lebt. Dadurch verändert sich die Demografie, dadurch verändert sich unglaublich viel in der Gesellschaft. Und das sind natürlich hochbrisante ethische Fragen, die wir als Gesellschaft angehen müssen. Jetzt steht das alles noch gar nicht an, aber es wird natürlich irgendwann anstehen.
Ich hätte so ein bisschen die These, dass die Grundfragen der Gesellschaft immer noch die gleichen sind. Ne? Und die auch, wo auch Jesus zum Beispiel immer wieder die Finger in die Wunde gelegt hat. Ne? Also wie gehen wir mit den Leuten um,
die
eben ausgegrenzt sind? Wie verhalte ich mich so, dass eben diese Trennung nicht passiert? Wie halte ich es, wie kriege ich es hin, dass diese Menschenwürde nicht verletzt wird? Ne?
Genau,
also dass wir Menschen, egal ob mit, ob ohne, ob reich, ob arm, ne, dass das nicht in Frage gestellt wird, dass wir die gleich behandeln, dass wir alle gleich viel wert sind vor Gott, ja? Dass wir das wirklich verinnerlichen, dass diese Fragen dann immer wieder auch kommen werden.
Ja. Und ähnliche Antworten dann eben gegebenenfalls aus dem Neuen Testament oder aus der Theologie erhalten können, weil es ja Menschen bleiben, die das alles tun. Ne?
Und vor allem auch Sterbliche.
Ne? Ja,
also
eben.
Selbst wenn, ich habe ja eine witzige These, also die wollte ich noch gerne noch loswerden. Es gibt ja eine Netflix-Serie Altered Carbon, die geht nicht in die Richtung Cyborgs, aber so ein bisschen. Also man kann quasi seinen Stack, also sein Selbst von einem Körper in den nächsten tun und Körper auch künstlich produzieren, was dann natürlich dazu führt, dass die reichen Leute sozusagen unendlich leben ja. Weil sie halt einfach immer neu, wenn der Körper kaputt ist, dann holen sie sich halt neun, sehen immer aus wie 30, ne?
Ja.
Und so. Stellt auch ganz andere coole, ganz witzige Frage, weil die halt andere coole gesellschaftliche Fragen stellt. Witzigerweise auch so KIs sind da schon wieder out, sozusagen. Was ich sagen wollte ist, ich habe ja die persönliche These, wenn zu dieser Unsterblichkeitsfrage, dass A, Menschen natürlich trotzdem nicht unsterblich sind, weil ja unser Universum immer noch grundsätzlich vom Tod geplagt ist. Ja, ne? Also jedes Bakterium, jeder Virus, jeder Stein, alles zerfällt.
Stromausfall, dann war es das.
Genau, also das Universum werden wir ja nicht am Laufen halten können, also auf Ewigkeiten, sehr lange, aber nicht auf Ewigkeit. Und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, dass dann auch einfach alles im Nichts versinkt. Also wenn wir Menschen immer älter werden und umso älter Menschen werden, umso konservativer werden sie in der Regel. Das heißt, wenn ich dann irgendwie 200 Jahre, dann habe ich aber echt gar keinen Bock mehr, dass sich irgendwas verändert.
Ja.
Und dann wird irgendwann die Menschheit nicht mehr mit neuen Situationen klarkommen könnte, so, weil es halt okay. alle nur noch, also es wird natürlich auch keine Kinder mehr geben, ne, dann, weil die alten Leute ja sterben müssten um wegen Ressourcen, bla bla, ich weiß nicht genau. Ich fand den Gedanken ganz witzig,
ja,
dass wenn wir halt zu alt werden, dass dann auch alles sehr verknöchert und irgendwie nicht mehr vorankommt. Und
das stimmt.
Für den Gedanken eigentlich ganz, ganz schön, dass der Tod irgendwie auch so ein The Great Equalizer, ja, so, wie man es ja manchmal sagt. Ja, es betrifft halt alle und nichts ist dem nicht unterworfen. Und dass es eine wahnsinnige Bescheidenheit auch irgendwie auslösen kann und irgendwie auch eine Rettung sein kann.
Ja, halt
egal wie schlimm ein Regime gerade ist oder egal wie schlimm eine Seuche ist oder was auch immer, dass alles vorbeigeht, sozusagen. Ja. Ne? Also dass es keine Konsequenzen für die Ewigkeit, also natürlich theologisch dann mit Himmel und so schon, aber nicht
aber für die Nachfahren. Nachfahren.
Genau.
Also ich bin kein Freund des Todes, aber ich bin ein Freund der Endlichkeit. Ich persönlich glaube, es ist sehr gut, dass unser eigenes individuelles Leben nicht in die 1000 Jahre geht, sondern dass wir auch wirklich dann irgendwann im Alter sagen können, nein, jetzt ist auch genug. Ich habe
auch
genug
gelebt. Dass wir es auch nicht müssen, ne?
Ja, dass wir es nicht müssen. Ich finde das eine sehr erlösende Vorstellung, dass wir sterben. Natürlich ist das schrecklich, wenn das zu früh passiert oder qualvoll ist. Das sind natürlich ganz andere Themen.
Ja, psychologisch und menschlich gesehen ist natürlich die schlimmste Katastrophe, die passieren kann.
Ja, klar.
Und das ist ja da, wo die christliche Hoffnung einsetzt. Ja, die halt sagt, so, das Schlimmste, was passieren kann, ist eben nicht das Schlimmste. Oder vielleicht sogar die Grundbedingung für, ich weiß nicht, ein bisschen blöd formuliert, aber es ist überwunden, könnte man es christlich sagen.
Genau, das ist das, worauf wir bauen.
Nichts,
ja.
Genau, es gibt nichts, was die Welt mehr hat als den Tod und wenn der überwunden ist, dann kann die alles auf uns draufwerfen.
Da mögen die Cyborgs kommen.
Ja. Sollen sie kommen.
Damit enden wir, vielen Dank.
Machen wir das. Genau, gebt uns gerne Feedback, wie immer. Insta sind wir, Twitter, Netztheologen.
Schreibt uns eine E-Mail zu neuen Fragen, neuen Feedback.
Genau, info@netztheologen.org und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.